Guten Abend. Wie teuer kommt uns unser Klima? Bislang drängen Umweltverbände, Grüne und zuletzt vor allem die Fridays for Future-Bewegung darauf, für die Rettung des Planeten tief in die Tasche zu greifen, und zwar in die eines jeden von uns. Nun schlagen aber sogar Ökonomen diesen Weg vor. Die sogenannten Wirtschaftsweisen, ein Beratergremium der Bundesregierung, sie empfehlen heute, einen Preis für den Ausstoß von Treibhausgasen einzuführen, etwa beim Heizen von Häusern oder im Verkehr. Sie haben allen Grund dazu, denn internationale Klimaziele geben vor, bis zum Ende des Jahrhunderts darf sich die Erde um nicht mehr als um 2 Grad erwärmen. Um das zu erreichen, dürfte in Deutschland jeder Einzelne pro Jahr maximal 2,3 Tonnen CO2 produzieren. Tatsächlich sind es allerdings weit mehr, nämlich 8,9 Tonnen pro Jahr. Schon bei einem Flug von Frankfurt am Main nach Lissabon und zurück entsteht pro Kopf 1 Tonne CO2. Da ist also das halbe Jahreskonto schon mal fast verbraucht. Was also tun? Marco Schmidt über die Vorschläge der Wirtschaftsexperten.
Die Deutschen ahnen schon, was auf sie zukommt. Sie sollen demnächst bezahlen für mehr Klimaschutz, weil wir alle im Verkehr oder zu Hause beim Heizen viel zu viel CO2 ausstoßen. Bislang mussten Privatleute keinen Preis für klimaschädliches Verhalten in diesen Bereichen entrichten. Das soll sich nun ändern, schnell und spürbar. So steht es im Sondergutachten Aufbruch zu einer neuen Klimapolitik.
Das Thema der CO2-Bepreisung ist sicherlich sehr komplex. Und wir fühlen uns durch sie dennoch ermutigt, marktwirtschaftliche Wege zu gehen.
Wobei Marktwirtschaft hier heißt, höhere Marktpreise auf Sprit und klimaschädliches Heizen.
Die Chance darauf sehen wir als sehr groß an, als historisch einmalige Chance. Denn die Bereitschaft dazu, sich in verschiedenste Lösungsansätze einzudenken, ist vermutlich größer, als sie je zuvor war.
Der Preissprung soll schnell, also schon nächstes Jahr kommen, und der soll schmerzhaft sein. Die Preisschraube soll dann nach und nach fester angezogen werden.
Wenn man glaubwürdig einsteigt und die Politik das glaubwürdig signalisiert, dass das dazu führen kann, dass die Anpassungen schneller ablaufen, weil sich die Menschen darauf einstellen.
Über die exakte Höhe der Preisanpassungen schwiegen sich die Experten aus. Das zu entscheiden, sei Sache der Politik. Keine klare Empfehlung auch zu einem in der Koalition heiß umstrittenen Thema. Was funktioniert als Einstieg in die CO2-Bepreisung besser? Die CO2-Steuer, wie die SPD sie will, oder ein neuer Emissionshandel im Verkehr und Gebäudemarkt vom Wirtschaftsflügel der Union favorisiert?
Wir verstehen uns als eine politikberatende Institution, die nicht wie Moses mit den Tafeln vom Berg kommt.
Bis Ende September will sich nun die Koalition auf ein Klimakonzept einigen. Bleibt für die Bürger zu hoffen, dass sie dabei ihr Versprechen wahrmacht und die sozialen Härten etwa für Pendler und Mieter abfedert.
Abfedern, das klingt erstmal nach wird schon nicht so schlimm werden. Aber wie viel werden wir denn nun zahlen müssen demnächst für unsere warme Wohnung oder die Fahrt oder den Flug in den Urlaub? Und bekommen wir dafür dann an anderer Stelle etwas erlassen? Philipp Wundersee über noch vage Varianten.
Es klingt so leicht. Wer den Ausstoß von CO2 verursacht, der zahlt. In der Hoffnung, dass die Bürger reagieren, ihre Wände dämmen, Elektroautos kaufen oder den öffentlichen Nahverkehr häufiger nutzen. Aber ist die geplante CO2-Steuer wirklich sozial gerecht?
Vor allem kann Fahren und Heizen teurer werden. Und das trifft dann diejenigen, die auf dem Land wohnen, die pendeln, die in schlechter isolierten Gebäuden sind und die möglicherweise auch niedrigere Einkommen haben.
Doch CO2 braucht einen Preis, sagen die Wirtschaftsweisen heute. Sie wollen starten mit rund 35 Euro pro Tonne, schrittweise steigern dann auf letztlich 180 Euro pro Tonne. Und das wäre ein Anstieg, den der Bürger merken würde. Ein Liter Benzin würde dann auf 1,90 Euro steigen. 500 Gramm Rinderhack lägen dann statt bei 4,50 Euro bei 6,50 Euro. Und ein Stück Butter kostet dann statt 2 Euro mehr als 3.
Es geht ja nur über den Preis, sonst wird der Kunde sich ja nicht für andere Sachen entscheiden. Und es gibt ja schon Alternativen im Geschäft. Man kann ja anstatt Butter ja auch Margarine nehmen.
Ich finde es richtig wichtig und gut, möglichst hoch anzusetzen, weil wir haben schon genug Zeit verloren.
Es wird ja alles teurer, ne? Und es sind zwar kleine Beträge, aber ich finde es in Ordnung.
In mehreren EU-Staaten gibt es sie schon längst. Schweden hat 1991 eine CO2-Steuer eingeführt und kontinuierlich angehoben. Umweltministerin Svenja Schulze will sie jetzt für Deutschland und per Prämie jeden Bürger für sein klimafreundliches Verhalten belohnen. Ein richtiger Schritt, sagen Experten.
Die Rückerstattung durch eine Prämie führt dazu, dass die Verteilungsprobleme zwischen den Einkommensgruppen reduziert werden oder minimiert werden. Wir haben in den Vorschlägen sogar eine Umverteilung von oben nach unten.
Trotz Mehrkosten sind sich Fachleute einig. Es brauche eine Wende in der Klimapolitik, einen dringenden Systemwechsel. Die CO2-Steuer kann ein Teil davon sein.
Diese Flitzer sollen helfen, CO2 zu reduzieren und die Autos von der Straße zu verdrängen. Doch eine erste Bilanz zeigt, die Tretroller sind es. Sie sind die, die den Kampf um die Fahrbahn verlieren, zumindest dann, wenn sie sich nicht an die Regeln halten und buchstäblich selbst unter die Räder geraten. Nach einem Monat Zulassung in Deutschland zählt die Polizei insgesamt schon Dutzende Unfälle. Fatima Talalini über Gefahren beim benzinfreien Gleiten.
Schnell und lautlos schlängeln sie sich durch die Stadt. E-Roller oder auch E-Scooter. Strampeln ist nicht mehr nötig, Akku statt Schweiß. Für die meisten sind die E-Roller vor allem eines, praktisch.
Ich bin mit dem E-Scooter unterwegs, weil ich gerade mit dem Carsharing hier in die Stadt reingefahren bin und jetzt nur eine kurze Strecke überbrücken wollte und man da schneller ist, keinen Parkplatz suchen muss.
Seit einem Monat sind E-Roller auf deutschen Straßen unterwegs. Die Polizei schaut genauer hin. Betrunkene Fahrer, zu weit auf dem Gehweg oder zu zweit unterwegs.
Mit einem E-Roller sieht es so aus, dass sie halt keine Personen mitführen dürfen.
Okay, gut.
Das ist eine Ordnungswidrigkeit.
Was wussten wir noch nicht?
Ordnungswidrigkeiten sind das eine Problem, das andere sind die Unfälle. Schon vor der Zulassung hatten Unfallforscher der Versicherung Crashtests gemacht. Seit der Zulassung der Roller vor einem Monat gab es in Berlin mindestens 8 Schwerverletzte. München zählte 6 Unfälle. Experten fordern, dass die Nutzer mehr Verantwortung übernehmen.
Bevor man auf die Fahrbahn geht, sollte man unbedingt erstmal trainieren und üben und sehen, was das Gerät kann und was es nicht kann. Und erst dann sollte man sich auf Radwegen bewegen, da wo eben nicht Hauptverkehrsstraßen sind.
Auch E-Roller-Verleiher seien in der Pflicht und die beteuern.
Wir spielen auf jeden Fall da eine Rolle in der Verantwortungskette, sprich gerade in der Verkehrserziehung. Wir wollen unsere Nutzer, wir wollen ein Bewusstsein schaffen für verantwortliches Fahren. Aber genauso müssen sich die Städte in der Verantwortung sehen für eine gute Infrastruktur und natürlich der Nutzer selbst.
Lisa Schmitz will die Roller weiter nutzen, auch wenn der Anfang etwas wackelig war.
Echt ungewohnt und man ist zu Anfang noch ein bisschen unsicher, weil die doch echt Power haben, die kleinen Roller. Aber man gewöhnt sich schnell dran.
Rücksicht nehmen und die Regeln beachten, das gilt eben auch für die neuen Verkehrsmittel.
Zwei NATO-Mitglieder haben ernsthaft Streit und sorgen damit für Unruhe im Militärbündnis. Trotz heftiger Kritik der USA kaufte die Türkei ein russisches Raketensystem und muss nun mit Strafmaßnahmen rechnen. Damit beginnt der Nachrichtenüberblick mit Thorsten Schröder.
Erste Teile des russischen Luftabwehrsystems S-400 trafen heute in Ankara ein. Die mobilen Einheiten bestehen aus mehreren Raketen, einem Radar und einem Gefechtsstand. Die USA befürchten, mit dem Radar könnte Moskau Daten des neuen US-Tarnkappenflugzeugs F-35 ausspionieren und will die Türkei deshalb aus dem F-35-Bauprogramm ausschließen. Angesichts der Sanktionsdrohungen aus Washington sagte der türkische Verteidigungsminister, man prüfe weiterhin den Kauf eines US-amerikanischen Luftabwehrsystems. Nach langem internen Streit muss die bisher einzige Frau im Vorstand der Bundesagentur für Arbeit ihren Platz räumen. Auf Druck der Arbeitgebervertreter berief der Verwaltungsrat der Behörde die Finanz- und Personalchefin Holzbohr heute nach nur 2 Jahren ab. Für Holzbohrs Verbleib an der BA-Spitze hatten sich mehr als 1200 Mitarbeiter in einer Online-Petition ausgesprochen. Volkswagen und Ford wollen bei der Produktion von Elektrofahrzeugen und der Entwicklung selbstfahrender Autos enger zusammenarbeiten. Dafür will VW-Chef Diess 2,3 Milliarden Euro in die Ford-Tochter Argo investieren. Im Gegenzug kündigte Ford-Chef Hackett an, hunderttausende E-Autos auf Basis des VW-Baukastensystems MEB zu bauen. Ziel beider Autobauer sei es, globale Märkte künftig nahtlos bedienen zu können.
Sie wird von den Berlinern als teuerste Garderobe der Welt verspottet. Das ist ein bisschen biestig, hat aber im Kern viel Wahres. Denn dieses pompöse Gebäude, gebaut für 134 Millionen Euro, sieht aus wie ein moderner Tempel, der allerdings im Inneren sehr viel Unpathetisches bereithält. Ticketschalter, Toiletten, Museumshops und Garderobe eben. Die James-Simon-Galerie ist sozusagen die neue Eingangshalle zu all den bedeutenden Museumshäusern in der Mitte Berlins und macht mit der heutigen Eröffnung das berühmte Welterbe der Museumsinsel komplett. Griet von Petersdorf.
Berlins Wohltäter James Simon machte sich viele Gedanken, so auch über die Kunst des sinnvollen Gebens. Nun trägt das heute eröffnete Entree zur Museumsinsel seinen Namen. Höchste Zeit, sich an ihn zu erinnern, meinen seine Nachfahren wie sein Ururneffe Timothy Simon. Dieses Gebäude endlich fertig zu sehen, bedeutet, dass der Name James Simon in Erinnerung bleibt. Vor ein paar Jahren noch wusste keiner, wer James Simon war. Die Galerie aber wäre wohl in seinem Sinne gewesen. Ein Ort der Begegnung, zentraler Zugang zu den Museen. Die Kanzlerin auf dem Weg zum Festakt mit energievollen Gesten. Schön, dass das Ganze endlich fertig ist. Schön, dass James Simon geehrt wird. Einer der armen Familien half und Berlin mit Kunst bedachte. So bezahlte er die Ausgrabung der Nofretete. Sie ist nunmehr Herzstück der Berliner Museen.
Ohne ihn hätten die Museen ihren sensationellen Aufstieg nicht geschafft und letztlich den Weltrang nicht erreicht, den sie heute haben.
James Simon, 1851 geboren, war Jude. Seine Familie wurde infolge des Holocaust in alle Himmelsrichtungen zerstreut. Könnten alle Familienmitglieder mal aufstehen? Es war berührend beim Festakt, als sich so viele Angehörige erhoben. Einige sind jetzt nach Berlin gezogen, in die Stadt, die ihren Wohltäter lange ignorierte, in der deutsche Nationalsozialisten jüdische Mäzene ermordeten. Die Einweihung wurde zum Appell an den Gemeinsinn. Möge die neue Galerie anregen, Gutes zu tun, wünscht sich Timothy Simon.
2008 besiegte der Spanier Rafael Nadal im Endspiel von Wimbledon den Schweizer Roger Federer mit 3-2 Sätzen nach fast 5 Stunden. 11 Jahre ist dieses irre Match jetzt her und heute standen sich die beiden, sagen wir freundlich, erfahrenen Herren erstmals wieder gegenüber auf dem Londoner Rasen, diesmal im Halbfinale. Oliver Mayer.
Roger Federer schreibt weiter Tennisgeschichte und erreicht zum 12. Mal das Finale von Wimbledon. Der erste Satz völlig ausgeglichen, der Tiebreak muss entscheiden. Dort Federer, der bessere Spieler, holt sich den Durchgang mit 7-6. Im zweiten Satz ein ganz anderes Bild. Nadal nimmt Federer gleich 2-mal den Aufschlag ab. Der Spanier gewinnt den Satz locker mit 6-1. Die Partie im Anschluss wieder völlig offen und hochklassig. Bei 2-1 im dritten Satz aber Breakchance Federer und die nutzt der Schweizer. Der Durchgang geht mit 6-3 an ihn. Der FedExpress jetzt im Rollen. Anerkennung für richtig großes Tennis. Am Ende wird es noch einmal richtig intensiv. Doch Federer nutzt nach über 3 Stunden seinen 5. Matchball, schlägt Nadal mit 7-6, 1-6, 6-3 und 6-4 und kann am Sonntag nun seinen 9. Wimbledon-Titel gewinnen.
Bleibt uns noch das Sommerwetter, das ja mancherorts so mies ist, dass es einem Socken und Schuhe auszieht. Sven Plöger, machen Sie was.
Ja, Schuhe, immer wieder ein gutes Thema. Ich habe meine extra gerade geputzt und es sieht am Wochenende wirklich durchwachsen aus. Der Sommer macht Pause, temperaturmäßig sind wir auch ein bisschen gedämpft, manchem gefällt's. Und dann bleiben natürlich die Schauer und Gewitter das große Thema. Hat es heute viele von gegeben, zum Teil kräftig, zum Teil wieder mit Hagel und möglicherweise in Rheinland-Pfalz auch mit einem Tornado. Und auch morgen wird es wieder kräftige Regengüsse geben. Das war die Kurzzusammenfassung. Wir gucken auf den 15-Tage-Trend für Hamburg. Da sieht man hier sogar nochmal eine Talfahrt zum Montag. Wenn man dann weiterschaut, dann kommen wir aber wieder in den Sommerbereich, auch im Norden Deutschlands. Im Süden, München als Trend, da kommen wir tatsächlich noch ein bisschen höher. Da machen wir jetzt hier so eine Startrampe. Und dann wird es in der kommenden Woche durchaus wieder Temperaturen wohl um die 30 Grad geben. Also der Sommer ist noch nicht durchweg zu Ende, aber im Moment durchwachsen. Hier sieht man auch diese weiteren Gewitter, wie sie immer noch aktiv sind in der Mitte und auch im Süden Deutschlands. In Heersbruck, das ist knapp östlich von Nürnberg, hat es jetzt in 10 Minuten 19 Liter auf den Quadratmeter gebracht. Das heißt, das ist schon ein deftiger Platterregen. Und das kann in der Nacht dann übrigens mit langsamer Wanderschaft dieser Schauer und Gewitter nach Osten und Südosten so weitergehen. Im Norden ist Pause, da ist eine wechselnd bewölkte Situation, örtlich gibt's Nebelbänke. Morgen früh 12 bis 15 Grad, der Vormittag, dann bietet sich noch durchwachsen an. Das heißt Wolken und Sonnenschein, einzelne Schauer, nachmittags wieder häufiger Gewitter. Eher und kräftiger in der Osthälfte als im Westen, Richtung Ostsee trocken, im Markgräflerland auch. Wenn die Sonne länger scheint, bis 26, sonst 19 bis 24 Grad. Und die Aussichten zeigen dann durchwachsener Sonntag, aber langsam im Westen freundlicher werdender Montag, im Südwesten 27 Grad, Karin.
Vielen Dank, Sven Plöger. Und damit verabschieden wir uns. Hier geht's jetzt weiter mit einem Tatort und Ermittlerin Clara Blum. Wir sind morgen spät am Abend wieder für Sie da. Dann begrüßt Sie hier an dieser Stelle Pina Atalay. Ihnen ein schönes Wochenende.